Sie ist eine Klassenverlorene, eine Klassenverzweifelte, eine Klassenverwirrte. Sie trägt das Klassenkreuz und sie hat den Klassenwiderspruch in sich. Aber sie hat auch die klassenübergreifende Perspektive. Das ist mir irgendwie sympathisch, weil ich auch manchmal nicht genau weiß, wo ich hingehöre. Bin ich auch so ein Klassenquerer? Wunderbarer Begriff, klassenquer. Und diesen Begriff hat Daniela Dröscher gewählt und vielleicht auch erfunden, ich weiß es nicht. Ich frage Sie, hallo Daniela Dröscher, ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Wie sind Sie denn auf diesen wunderbaren Begriff gekommen, klassenquer?
Es ist tatsächlich eine sehr freie Übersetzung aus dem Französischen. Und zwar habe ich ein Buch entdeckt, das ist vor, glaube ich, drei Jahren circa rausgekommen, Zwischen den Klassen zur Nichtreproduktion sozialer Macht. Das hat eine französische Soziologin, Philosophin geschrieben, Chantal Jacquet heißt sie. Und im Buch selbst wird es als Klassenübergang, KlassenübergängerInnen übersetzt. Im Französischen heißt es Transclasse. Also da ist das Trans, das Quere ein bisschen hörbarer. Und ich fand es schade, dass es verloren gegangen ist in der Übersetzung. Also hat die Übersetzerin wahrscheinlich gute Gründe, aber ich dachte, nein, irgendwie möchte ich das klarer hervorheben in diesem Wort.
Ja. Was sind denn nur diese Klassenqueren? Sind das die klassischen Aufsteigerinnen und Aufsteiger? Sind das Milieuwechslerinnen und Wechsler oder was sind wir denn?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt im Moment eine große Verwirrung oder viele Menschen fragen sich das, was bin ich, wo gehöre ich dazu? Wenn wir mal diese ganz klassische Dreiteilung nehmen von unten, oben, Mitte, also es sind auch problematische Begriffe natürlich, aber wenn wir diese Dreiteilung mal nehmen, diese klassische, dann kann es darin verschiedene Arten von Wechsel geben oder von Übergang. Ne? Ich kann von einer sehr, sehr armen oder sehr Nein, ich will all diese Wörter eigentlich nicht verwenden, damit fängt die Schwierigkeit schon an. Sagen wir, ich bin in eine Familie geboren, in der Geld oder Bildung irgendwie ein Mangel war oder beides so und entwickle mich weiter, steige auf, entweder in die Mittelklasse oder ganz bis in die Oberklasse, dann habe ich diese zwei Welten in mir. Ich habe diese alte Welt und ich habe diese neue Welt. Und beides ergibt eine Mischung, die andere Menschen, die ihr Leben lang sich in einer Klasse bewegen, so nicht kennen. Und das ist erstmal betrachtenswert und interessant. Und natürlich auch gerade für mich als literarische Autorin, da geht es sofort los, wenn ich darüber nachdenke. Was haben diese Menschen für Welten in sich? Was habe ich für Welten in mir?
Geht es da nur um Bildungsabschlüsse oder geht es da um soziale Milieus? Worum geht es denn da bei diesen Klassen?
Ne, ich glaube, es geht untrennbar um beides. Also es gibt die materialistische Perspektive, die sagt, wir müssen primär das Ökonomische fokussieren, also mit welchem ökonomischen Kapital werde ich sozialisiert und wie viel habe ich später. Ich finde, die Bildung gehört ganz notwendig mit hinein, weil diese Kapitalsorten ja auch getauscht werden können, ne? Oder ineinander übersetzt. Also Menschen mit einem höheren Bildungsgrad haben eine Höhe, ist es wahrscheinlicher, dass sie das mal übersetzen können in andere Kapitalsorten, in ökonomische. So, in soziale Sicherheit oder Wohlstand gar. So, das funktioniert nicht immer. Also Geld ist nicht Bildung, Bildung ist nicht Geld. Und ich finde diese doppelte Perspektive total wichtig auf dieses Thema.
Die doppelte Perspektive finde ich auch interessant, weil man sich dann reinversetzen kann, also als Klassenquerer hin und her springen, sich reinversetzen kann in die jeweiligen Positionen. Und es soll ja auch was Entlarvendes haben. Sie sagen, dass die Klassenqueren auch so herrschaftskritische Eigenschaften haben, um die patriarchalen Machtmechanismen zu entlarven. Das fand ich ja ganz cool. Also das heißt, wenn man so eine andere Sicht hat und mal rauskommt, kann man die patriarchalen Machtmechanismen entlarven. Wie geht denn das?
Chantal Jacquet sagt, das ist potenziell möglich bei Menschen, die diese klassenquere Perspektive haben. Es gibt Statistiken, die sagen genau das Gegenteil. Die sagen, Menschen, die aufgestiegen sind, die sind umso härter unterwegs und kämpfen mit umso krasseren Bandagen und verteidigen das, was sie geworden sind, oder verleugnen auch diese Zugehörigkeit. Wenn wir bei diesem herrschaftskritischen Aspekt sind, sind wir ganz schnell auch bei dem heiklen Feld des Klassenverrats. Damit, also man kann das eine ohne das andere eigentlich nicht diskutieren. Die Frage ist ja, was mache ich, wenn ich dazugehöre auf einmal, wenn ich mitspielen kann im großen bösen Spiel? Meine Hoffnung wäre ja, dass jemand, der es anders kennt, der Not gesehen oder erlebt hat, egal in, ob in Hinblick auf Geld oder in Hinblick auf Bildung, dass er versucht, andere Regeln zu machen und natürlich sich ganz anders für Gerechtigkeit einsetzt. So. Also eben nicht nur um sich selbst bemüht ist und froh ist, dass er selbst oder sie selbst es herausgeschafft hat, wie es immer so schön schrecklich heißt, sondern die Struktur versucht zu benennen, zu entlarven und dagegen anzukämpfen. Mhm. Das ist sozusagen eine herrschaftskritische Perspektive, die potenziell sehr viel stärker angelegt ist, glaube ich, in solchen Biografien.
Meint das diesen doppelten Klassendünkel, auf der einen Seite so dann die pauschale Kritik an Eliten und dann auch so die Abwertung der eigenen Herkunftswelt, wie sie schreiben, also sind ja die, zu denen ich auch mal gehört habe, Kleinbürger, Asoziale, wie auch immer, die Unterschicht und was es da noch alles an bösen Begriffen gibt, also so instinktiv sich davon zu distanzieren?
Ja, ich glaube, es wäre wichtig, sich in beide Richtungen sozusagen eine eigene und sehr präzise Perspektive zu erarbeiten. Also Dünkel ist ja immer fatal, Dünkel macht blind auf eine Weise, ne? Dünkel sieht gar nicht mehr genau hin. Ich unterscheide in dem Buch, das ich geschrieben habe, unterscheide ich ja die Scham nach oben und die Scham nach unten und beides sind Abgrenzungsmechanismen, so. Wobei man diese Scham nach unten produktiv machen kann. Also ich kann, wenn ich sehe, wer bleibt alles zurück, wer muss zurückbleiben, weil in diesem System das gar nicht vorgesehen ist, dass alle aufsteigen. Es ist ja sozusagen, man ist ja als Aufsteigerin immer die berühmte Ausnahme und diese Ausnahme wird gegen alle anderen verwendet, ne? Gegen einen selbst, wenn man sagt, das ist sozusagen strukturell so gewollt, aber auch gegen alle anderen, die es nicht schaffen. So, und ich glaube, diese Solidarität zu suchen, ganz ausdrücklich und ganz praktisch, mit Menschen, die strukturell ausgeschlossen sind, das ist super wichtig. Also diese Abgrenzung nach unten nicht vorzunehmen, wie sie vor allem in kleinbürgerlichen Familien oft vorkommt, aber eben auch diese pauschale Elitenkritik oder gar die Kritik an allem Akademischen oder so, die finde ich total gefährlich. Also um die geht es, kann es auch nicht gehen. Es geht um Präzision, würde ich denken. Das sind meine Verbündeten in alle Richtungen. Also ich glaube, der Klassenkampf, der mir vorschwebt, der ist ja, bei dem dürfen alle mitmachen potenziell. Der ist eigentlich klassenübergreifend.
Ja, Sie sagen, es gibt den Begriff Klasse noch. Sie sagen sogar, es gibt den Klassenkampf noch und der ist nicht veraltet. Der Begriff Klassenkampf, zu Unrecht, sagen Sie. Und Sie sagen, wir Klassenqueren können sogar Brücken bauen im Klassenkampf. Also wir sind direkt noch im Klassenkampf, würden Sie das sagen?
Ich habe lange gezögert, Klassenkampf zu sagen. Also ich habe vor etwa 4 Jahren angefangen, Klasse zu sagen, ausdrücklich und so laut ich konnte. Klassenkampf, dafür habe ich ein bisschen gebraucht, um das Wort aktiv zu verwenden. Ich bin krasse Pazifistin, es fällt mir schwer. Aber der Klassenkampf ist ja da, er findet statt, täglich, und zwar von oben. So, durch alle Strukturen, die wir haben, in denen wir agieren. Und ich glaube, diesem Kampf muss man das gleiche Wort entgegensetzen. Nur ist die Frage, mit welchen Mitteln kämpfe ich? So. Mein Mittel ist ja die Sprache vor allem. Eine friedliche und präzise und poetische, wenn ich es gut mache, an guten Tagen.
Trotzdem geht es ja um Macht, letztlich um Machtstrukturen, wie Sie sagen, auch um patriarchale Machtstrukturen, die zu durchbrechen, die zu verstehen. Und das sind ja Leute, die so klassenquer sind, die hin und her springen, die aufgestiegen sind in eine andere Klasse, können ja Übersetzerinnen und Übersetzer sein, sagen Sie. Andererseits haben die ja auch ganz schönes Dings zu tragen, also die sind so, spüren Makel, Scham und Schuld. Das ist ja auch so ein perfides Ding, dass die, ob sie nun aus migrantischem Milieu kommen, ob sie ostdeutsch sind, ob sie wie auch immer, woher sie kommen oder eben nicht dazugehören, immer, obwohl sie eine gute Bildung haben, obwohl sie tolle Sachen machen, immer das Gefühl von Makel, Scham und Schuld empfinden. Das ist ja was ganz Krudes, oder?
Ja, das ist super gemein und unfair. Und letztens schrieb eine Redakteurin über einen Artikel, den sie geschrieben hatte, über ein Projekt, in dem es genau darum ging, also ein Projekt von mir, über das ewige Hochstaplergefühl, Hochstaplerinnengefühl. Und sie schrieb, naja, das ist ein lebenslanges Gefühl. Und ich habe kurz geschluckt, als ich diese Überschrift gelesen habe und dachte, ja, aber natürlich, sie hat recht. Also es ist lebenslänglich, klingt jetzt dramatisch, wir können es entdramatisieren, aber ich glaube, los wird man es nie. Es geht nur darum, das zu integrieren, also auch diese Gefühle zu integrieren in die eigene Persönlichkeit und mit anderen zu sprechen und sich zu verbinden. Und zu schauen, ah ja, ich bin gar nicht allein. Das ist sozusagen, es gibt noch ganz viele andere, die ganz ähnliche Gefühle haben. Und diese Struktur zu sehen und miteinander sichtbar zu machen, das wäre mir ein Anliegen.
Nun hat ja diese Machtmechanismen der Abgrenzung, dieser Distinktion, die hat ja auch einen Zweck von Machterhalt. Also die, die nicht dazugehören, die sollen sich falsch und lächerlich fühlen. Das ist ja eine, also die perfide und böse Art der Distinktion. Also ihr gehört nicht dazu. Wir sind die, die da oben sind. Das hat ja Jahrhunderte ganz gut funktioniert, oder?
Ja, und das hat Bourdieu uns auf vielen, vielen tollen Seiten erklärt in den feinen Unterschieden, wie perfide und subtil diese Machtmechanismen funktionieren. Und an der Stelle kommt auch ganz klar die Mittelklasse ins Spiel. Ne? Diese Klasse, von der ganz oft gesagt wird, es gibt sie nicht, weil sie hat kein Klassenbewusstsein, sie hat kein Wir-Gefühl. Das hat die Oberklasse ja sehr wohl so in ihrer Reproduktion von Macht und hatte lange, lange Zeit eben auch die ArbeiterInnenklasse. Vielleicht kommt das wieder, mal schauen. Aber die Mittelklasse ist der Ort der feinen Unterschiede. Also das ist der Ort der KonsumentInnen, das ist der Ort der Abgrenzung, das ist der Ort der Hobbys und all dieser Dinge, die sozusagen eine Gesellschaft strukturieren. Und das finde ich extrem wichtig, das klarzumachen. So, also die Mittelklasse ist in keinster Weise unschuldig. Und zu dieser Klasse gehöre ich ja als Aufsteigerin. Irgendwann, vielleicht mal mehr, mal weniger. Das kommt jetzt darauf an, wie wir sie definieren wollen. Also Andreas Reckwitz, der ein Buch geschrieben hat zu der neuen und alten Mittelklasse, der sagte, naja, wir müssen auch das kulturelle Kapital mit in die Waagschale werfen. Ganz klar. So, und das ist ein großer Unterschied, ob ich eine erwerbslose Akademikerin bin zum Beispiel. Oder ob ich vielleicht gerade bis zur 9. Klasse die Schule besuchen durfte. So, die Mittelklasse, die ist wichtig. So, über die möchte ich sprechen, wann immer ich die Gelegenheit dazu habe. Ich finde, die muss man sichtbar machen. Als Teil des Problems.
Lassen Sie uns die mal ein bisschen schärfen, weil Mittelklasse klingt irgendwie nach so einem Wagen, der nicht, das ist ja nicht so richtig für Reiche, so für Halbreiche, die wollen was sein, trifft es ja vielleicht ganz gut. Die haben keinen fetten Schlitten, aber auch nicht nur einen praktischen Wagen, die wollen halt was sein, was sie nicht sind. Diese Mittelklasse, das klingt ja fast so ein bisschen nach Verrat. Wer ist denn diese Mittelklasse jetzt mal in der Bundesrepublik Deutschland oder in Europa?
Ja, ich glaube, ich bin immer so unglaublich schlecht in Zahlen, aber was ich in die Waagschale werfen würde, wäre die Lohnabhängigkeit, also Menschen, die aufhören zu arbeiten und kein nennenswertes Kapital angehäuft haben, von dem sie, sagen wir, die nächsten 20 Jahre leben können oder von dem ihre Kinder oder Kindeskinder leben könnten. Also diesen Widerspruch zwischen Arbeitskraft und Kapitalleben, die gehören erstmal zur Mittelklasse. So, und das sind ja ziemlich viele Leute. Und ich fand es erschreckend, auch mir diese Zahlen mal vor Augen zu halten. Ich habe es wirklich schon wieder verdrängt. Ich müsste es nachschauen. Ich glaube, ab 1, 2 netto im Monat gehört man zur Mittelklasse. So, das ist ja, also als alleinstehender Mensch. Da darf nichts passieren, ne? Also wenn wir uns sozusagen anschauen, wie die Grenze nach unten verläuft, das ist ja immer schon mit einem halben Bein eigentlich in der Sozialhilfe. So, also da darf kein Kühlschrank kaputt gehen, da darf kein Auto kaputt gehen, da darf man nicht krank werden. So, also da ist die Bodenlosigkeit, die ist da schon da. Interessanterweise habe ich einen Artikel geschrieben zur Mittelklasse und die meisten Menschen hat interessiert, oh Gott, ab wann gehöre ich denn noch zur Mittelklasse und nicht schon zur Oberklasse? Und das ist auch interessant, weil Mittelklasse ist irgendwie noch okay, also so psychologisch, das kriegt man irgendwie noch hin, dass man da dazugehört, aber Oberklasse, das wäre natürlich total furchtbar. Und dazu gehören zum Beispiel zur Oberklasse, wäre eine Grenze nach oben, die Intendantinnen der Stadttheater. Aha. So, diese Gehälter sind Oberklassegehälter, das muss man mal klar sagen. Und jetzt kann man diese Konstruktion kritisieren und kann sagen, na, ist das denn überhaupt, kriegt man es immer so trennscharf? Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, es geht darum zu sagen, diese ganze große, große Klasse, das sind ja, wie viele gehören dazu in diesem Land? 80%, glaube ich, das ist die Mehrheit. Was machen wir denn mit der? Die müssen wir doch irgendwie erklären. So, die müssen wir doch in dieses Spiel und in dieses System mit einbetrachten und nicht nur oben und unten betrachten.
Das heißt, genau. Alle, die genötigt sind, die arbeiten gehen müssen, die lohnabhängig beschäftigte Arbeit vollführen müssen, die sind eigentlich Mittelklasse. Das ist ja wirklich ein Großteil der Bevölkerung, oder?
Das ist ein Großteil der Bevölkerung. Und dann fängt es natürlich auch sofort wieder an, weil, wie gesagt, die Mittelklasse ist der Ort der feinen Unterschiede und es geht sofort los, dass alle sich miteinander vergleichen und sagen, na ja, aber die einen haben doch dann da noch ein kleines Häuschen zu erben vielleicht oder da gibt's die bessere Ausbildung, es gab den und den Standortvorteil oder wie auch immer so. Und deshalb, genau aus diesem Grund, gibt es da auch überhaupt kein Klassenbewusstsein, so, weil die so heterogen ist in den Tätigkeiten, den Arbeitsfeldern. Also super interessant ist ja eben diese Unterscheidung auch von Andreas Reckwitz, wenn er sagt, es gibt die alte und die neue und alt und neu heißt, also das ist kein Riss, der allein durch Generationen ginge, ne? Sondern es hat zu tun mit ganz viel auch mit Habitus, also mit einer Lebensform. Also setze ich auf Sicherheit, solide Arbeit, habe ich sozusagen so ein Arbeitsethos, das gehört alles, oder habe ich die sichere Rente vor Augen? Das sind oft Menschen im ländlichen Raum, sagt Andreas Reckwitz, die so leben. Das ist die sogenannte alte Mittelklasse. Und die neue, das sind nicht selten die urbanen Hipster, die überall leben, auf der ganzen Welt vernetzt sind, oftmals mega prekär leben auch so, aber eben zur neuen Mittelklasse gehören, von ihrer Ausbildung und von ihrem kulturellen Kapital, aus dem ja noch was werden kann. Ja. So, und dieser Riss ist super spannend, finde ich.
Das heißt, Menschen gehören eigentlich zusammen, die nie glauben, zusammengehören zu gehören und gehören zu wollen. Die gehören eigentlich zu dieser Mittelklasse und die müssten eigentlich ein gemeinsames Klassenbewusstsein haben für eine solidarische Gesellschaft und gegen Ungerechtigkeit. Aber wenn man die zusammen irgendwohin auf eine Party stellen würde, würden die auseinanderrennen, oder?
Naja, die würden, also auf eine Party ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, auf einer Party würden sie vermutlich auseinanderrennen. Es sei denn, man macht diesen Riss zum Thema, dachte ich. Also eigentlich ist das Theater prädestiniert dafür, solche Abende zu initiieren. Oder es sei denn, oder man schaut sich diesen Riss an, der innerhalb, der durch Familien geht, ne? Also auch wenn es kein generationaler Riss ist, also meine Schwester und ich zum Beispiel, wir sind ein Paradebeispiel dafür. Ich bin neue, sie ist alte. So, und darin ist keinerlei Wertung, ne? Gar nicht. Also es klingt so ein bisschen an mit alt und neu. Das heißt nicht besser oder schlechter. Das sind wirklich nur zwei grundverschiedene Lebensmodelle. Also bei dem einen, bei der neuen geht es ja auch ganz stark um Individualität und Besonderssein und so. Und das ist der alten ziemlich fremd. So, dieses sich immer, also sozusagen immer den neuen feinen Unterschied suchen und kapitalisieren und so. Das sind andere Wertevorstellungen.
Ja. Wie kommen wir denn zu diesem Klassenbewusstsein, dass man sagt, okay, wir sind alle sehr unterschiedlich, wir haben unterschiedlichen Habitus, sind in unterschiedlichen Milieus, aber im Grunde geht es ja um eine gerecht verteilte Gesellschaft, um eine Welt, wo jeder auskömmlich leben und arbeiten kann. Da ist doch viel mehr Verbindendes als Trennendes, oder?
Eigentlich ja. Ich glaube, das ist nicht zuletzt auch die Aufgabe von Kunst, von Medien, von Bildungsinitiativen, diese Gemeinsamkeiten zu erzählen, ohne sie ausgrenzend zu erzählen. Also das ist das Gefährliche an dem Wir, dass das Wir ganz oft ein Außen braucht, an dem es sich abarbeitet. Das Außen ist ja da, das Außen ist nur oft gesichtslos. Wir nennen es Kapitalismus, aber es ist ja eigentlich, es hat ja Gesichter und es gibt Menschen, die das verkörpern. Also die Kritik an den Superreichen, den sogenannten Superreichen, die wird ja auch immer lauter und es gibt ja sogar Initiativen in Amerika vor allem, da gibt es Millennials, sie werden erben, sie werden unendlich viel erben und sie sind jetzt schon damit beschäftigt, sich selbst zu enteignen. So, das ist ja eine klassenübergreifende Perspektive auf diese unfassbare Ungerechtigkeit, die kann ja nur schlimm enden. Also die Prognosen sind ja auch ziemlich eindeutig. Je größer eine Schere auseinandergeht in der Gesellschaft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Gewalt erleben werden die eine oder andere Weise. Und Menschen erleben faktisch schon Gewalt in dieser Klassengesellschaft. Jeden Tag mal leiser, mal lauter. Ja, das Gemeinsame, das Verbindende, das ist aber super, super anstrengend. Ja. In dieser erhitzten Debatte sehr schwierig, finde ich, dafür zu plädieren.
Ja. Unfassbare Ungerechtigkeit, das ist ja, kann ja schon mal irgendwie helfen und dann vielleicht auch diese Scham zu überwinden, sich schlecht zu fühlen, das ist ja so ein Punkt. Und Sie haben ein schönes Projekt gemacht, also neben Ihrem Buch Zeige deine Klasse im Jahr 2018 auch ein aktuelles Projekt Check Your Habitus und da geht es so um eine poetische Selbstbefragung genau zu diesem Thema Habitus, Milieuwechsel, Klassenscham, eigentlich eine sehr schöne Art, sich damit zu beschäftigen und das Gefühl zu vermitteln, ich bin nicht allein.
Absolut. Es ging mir um einen Chor. Also ich habe KollegInnen eingeladen, von denen ich wusste, sie haben dazu was zu sagen. Sie kennen diese Gefühle oder wir teilen unendlich viel mehr an Erfahrungen, als man auf den ersten Blick denken könnte, ne? Weil die Biografien sehr, sehr unterschiedlich sind. Und mir ging es darum, diese Hierarchien oder diese Unterschiede erstmal gar nicht so stark zu machen, sondern wirklich nach gemeinsamen Erfahrungen zu suchen oder nach Gefühlen, also eben genau diese Gefühle von Scham, von Nichtzugehörigkeit, von Schuld, von Verrat. So, und darüber ins Gespräch zu kommen, also es sind ja jeden Tag drei Stimmen, die so aufeinandertreffen aus drei sehr verschiedenen Leben und Lebenswelten heraus. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, diese Struktur sichtbar zu machen und dieses Miteinander sprechen auch als einen, ja, ermutigenden Akt zu fassen.
Ja. Also kann man immer nur wieder rausschreien, du bist gut so, wie du bist nicht schlecht. Und Klasse beschreibt weder eine Eigenschaft als das gemeinsame Ziel vor Augen, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Wunderbares Schlusswort, oder?
Ja, ein wunderbares Schlusswort.
Ja. Aber Sie sind nicht am Ende und das ist auch noch kein Schlusspunkt. Sie haben ein Buch geschrieben, Zeige deine Klasse, und das aktuelle Projekt ist auch noch abzurufen im Netz in der Check Your Habitus, und es wird sicher weitergehen. Frau Dröscher, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Bleiben Sie stabil und Ihnen alles Gute.
Ja, Ihnen auch. Dankeschön.